Er hat als Jugendlicher in der Gastronomie seiner Familie gearbeitet, die Schule abgebrochen und sich schließlich über Umwege in die IT- und Sales-Welt katapultiert. In dieser Folge geht es um prägende Momente, Schlüsselerfahrungen und den Mut, unkonventionelle Wege zu gehen. Was war dabei der Wendepunkt und welche Learnings kannst du daraus ziehen? Diese Folge ist vollgepackt mit Mindset. Vom Tellerwäscher zum Country Manager. Und ja, er war natürlich auch die längste Zeit im Pre-Sales. Vom israelischen Softwareunternehmen für Cybersecurity Simulate, der deutsche Country Manager Martin Tran. Ich weiß nicht, wie lange ist es her? Vor 2 oder 3 Wochen hatten wir mal kurz so gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was eigentlich genau der Anlass war, aber irgendwie sind wir darauf gekommen, so wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt da bist, wo du bist.
Ja.
So, und da würde ich gerne nochmal mit dir ein bisschen tiefer eintauchen. Und was ich ja wirklich spannend finde, und ich werde es wahrscheinlich auch zum Episodentitel machen, vom Tellerwäscher zum Country Manager, wenn du damit einverstanden bist.
Ja, oder vom Schulabbrecher zum Country Manager oder was auch immer. Ja, kannst du machen. In jedem Fall, ja.
Ja, genau. Weil du ja tatsächlich, ich habe das so als Spaß geschrieben, ne, unser WhatsApp-Chat, und dann hast du gesagt, hey, das war aber wirklich so, wie so Tellerwäscher, was war am Anfang da los?
Ja, wie das halt so mit den asiatischen Einwandererfamilien so ist, ne, haben wir alle in der Gastro gearbeitet oder unsere Eltern sind hergekommen und haben Restaurant eröffnet oder haben in der Gastro gearbeitet, und das war halt auch nicht anders bei meinen Eltern. Das waren so die ersten Arbeitserfahrungen, die ich hatte. Ich war ich das erste Mal mit meiner Mutter mit dem Restaurant 14, 15, ja, so um den Dreh.
Also noch mitten zur Schulzeit im Prinzip.
Auf jeden Fall, ja, vor allem in den Ferienzeiten, ja. Aber auch mal, ne, im Restaurant meiner Tante gearbeitet oder vom Onkel. Da mal mitgeholfen, da mal mitgemacht.
Also die ganze Familie ist gastronomisch vernetzt.
Absolut. Also wirklich jeder Onkel und jede Tante sind in der Gastro, ja.
Ja, krass, okay. Und jetzt hast du da gerade schon so gesagt, so ein Alternativtitel wäre vielleicht auch so Schulabbrecher. Jetzt sage ich mal, okay, wenn man irgendwie als 14-jähriger junger Junge bei seinen Eltern mal irgendwie im Restaurant aushilft, ne? Also ich denke an meine eigene Kindheit, wir haben da irgendwie Zeitungen ausgetragen oder sonst irgendwelche Scherze gemacht. Also das ist ja erstmal normal, ne? Das ist ja überhaupt nichts, also sowieso nichts Schlimmes dran, aber auch nichts Ungewöhnliches oder so. Triggert dann schon ein bisschen eher. Und wenn du 14, 15 warst oder sowas, was lief denn in der Schule bei dir ab?
Also mein Schulabbruch, der ist mit 16,5, 17 gekommen. Das war in der 9. Klasse. Ich bin auch tatsächlich einmal sitzen geblieben, weil ich einfach zu viel alles andere gemacht außer Schule. Natürlich auch mit dem entsprechenden Freundeskreis. Und wie ist es dazu gekommen? Das war viel zu viel Theorie, zu wenig Fokus auf Noten und viel zu viel Zeit in eher so praktische Dinge gemacht. Also ich war jetzt nicht schlecht in der Schule, ganz im Gegenteil. Ich war sogar echt ein guter Schüler. Und ich habe auch ständig von meinen Lehrern, gerade auch meinen Klassenlehrer, der hat mich ständig zur Seite genommen und gesagt, sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Ja, du, wenn ich dich rannehme, weißt du die Antwort. Die Arbeiten schreibst du gut, aber irgendwie hast du hier keinen Bock. Du bist irgendwie mit einem Ohr immer Walkman, ja, und mit dem anderen Ohr bist du irgendwo anders. Ja, das war, keine Ahnung, vielleicht unreif, jung, keinen Bock auf Schule gehabt. Das war so, mein Ich. Sage ich jetzt mal.
Und ich sag mal, wenn man jetzt in Anführungszeichen diese Karriere extrapolieren würde, ich glaube, in 99% der Fälle geht so eine Geschichte auch nicht unbedingt jetzt so aus, dass wir im Nachhinein draufschauen und sagen, das war jetzt mega erfolgreich.
Nee, ich würde es auch nicht nochmal machen. Würde ich auch nicht empfehlen. Auf gar keinen Fall. Sorry, wollte ich jetzt nicht überbrechen.
Ja, du, alles gut. Also wir teilen da die Philosophie und unsere Beobachtungen. Und jetzt ist ja offensichtlich bei dir irgendwo fast forward plus 25 Jahre so ungefähr, ne? Ist ja irgendwo was passiert, wo sich dann doch mal was verändert hat. Und jetzt hattest du, und das hattest du mir auch im Vorgespräch erzählt, fand ich irgendwie ganz, ganz anschaulich eigentlich. Du hast ja neben deinem Freundeskreis, den du gerade erwähnt hast, und dem Fokus auf eher Musik und andere Sachen, hast du aber auch erzählt, hey, so PC-Spiele und am PC-Game und so, das war für dich auch ein Thema. Und irgendwann gab es mal einen Moment, da war das Ding dann irgendwie kaputt und dann ist irgendwas passiert. Vielleicht können wir da mal kurz reingehen.
Ja, also genauso wie du, ne, bin ich natürlich mit dem Gameboy aufgewachsen.
Ja, genau.
Das war tatsächlich eine meiner ersten Erfahrungen. Ich hatte natürlich auch damals einen Commodore C64. Ich hatte auch einen Atari, ich glaube Atari 500 hieß der. Alle Nintendo-Konsolen auf jeden Fall mitgemacht. Bis heute, ich habe sogar heute noch eine Switch.
Am 4. April heißt es wieder, Manege frei für den Artist Circus. Zum zweiten Mal schlagen wir unsere Zelte im Herzen Berlins auf mit einem Pre-Sales-Line-Up der Extraklasse. Freu dich auf Speaker wie John Upton, VP Pre-Sales bei Splunk, James Cakes, der Mitbegründer des Pre-Sales Collective und heute Chief Solutions Officer, oder jemand wie Natasha Bucks, sie ist Expertin und Trainerin für erstklassige Demos. Insgesamt erwarten dich 18 Speaker aus 18 Unternehmen mit Themen, die dich im Pre-Sales wirklich weiterbringen. Künstliche Intelligenz, Demos, Value Selling, Karriereentwicklung, die perfekte Zusammenarbeit mit den Vertriebskollegen. Dieser Tag ist randvoll mit Insights, die dich in deinem Job nach vorne katapultieren. Und du lernst direkt von den Besten der Branche. Und jetzt kommt das Sahnehäubchen. Jan und ich haben einen Special Presales Community Deal für dich. Sichere dir eins der letzten 40 SE Rockstars Tickets für nur 499 Euro netto. Den Rest zum Vollpreis übernehmen wir für dich. Den Link mit dem Code findest du in den Shownotes. Wir sehen uns beim Artist Circus 2025 und jetzt zurück zur Folge.
Mit dem PC, wie war denn das? Das war so die erste Zeit, wo wir angefangen haben, tatsächlich auf LAN-Partys zu gehen, ne? Wo wir dann Counter-Strike gespielt haben. So, und dann hatte ich natürlich meinen eigenen Rechner. Das war so ein Fertigrechner von irgendeinem PC-Laden damals. Ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall ein Compaq-Rechner. So ein grauer mit einem roten Knopf.
Sie waren alle grau und sie hatten alle einen roten Knopf, genau. Ja.
Genau. Und irgendwann ging der aber nicht mehr. Und das war so kurz vorm Wochenende, wo ich auf eine LAN-Party von einem Kumpel wollte. Und ich habe gedacht, Mist, jetzt kannst du da nicht hingehen. Aber vielleicht kriegst du den ja schnell mal hier vorne. Bei uns gab es damals in Hamburg, gab es einen Laden, der hieß Computerecke. So, und dann habe ich meinen Rechner damit hingebracht und habe gedacht, ja, gibst du den und vielleicht repariert ihr den für ein paar Euro und dann ist gut. Ernüchternd war dann erstmal und ich bin aus allen Wolken gefallen. Hat er gesagt, klar, für 70 Euro. Und da haben wir gerade auf so Euro umgewechselt. Also muss 2000er sein.
Ja.
Sagt er, für 70 Euro nehme ich den erstmal auf. Heißt er, 70 Euro für was? Kostet die Reparatur 70 Euro oder was? Dann sagt er, nee, dann nehme ich den erstmal auf und guck mal rein. Habe ich gesagt, ja, okay. Und das heißt, das kostet dann nochmal extra. Und sagte, ja, wenn wir den reparieren, dann kostet das dann. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut, was wird das denn ungefähr kosten? Ich meine, das sind ganz blöde Fragen, die du heute natürlich gar nicht mehr stellen würdest. Ne? Aber ich damals, der tatsächlich nur der Benutzer war dieses Computers, wollte natürlich wissen, was wird mich das am Ende kosten? Und sagte, ja, das weiß ich dann erst, wenn wir reingeguckt haben. Ja, habe ich gesagt, also können wir hier 300, 400, 500 Euro schon sagen oder sogar noch höher? Und sagte, ja, kann auch sein, dass du einen neuen Rechner brauchst. Und ich habe mir natürlich gedacht, boah, nee, ich habe ja noch nicht mal Gehalt. Ja, mein Taschengeld, 70 Euro waren schon verdammt viel Geld. Ich meine, das waren ja damals sogar noch frisch umgerechnet 140 Mark.
Das ist ordentlich, so viel habe ich nicht bekommen.
Ja, und dann habe ich gesagt, ey, nee, tut mir leid, sorry, das kommt nicht in Frage. Und dann habe ich das Ding wieder mitgenommen. Und meine Eltern hatten damals einen Kiosk, der hieß sogar Pauls Pauseneck, in Elmshorn, in der Nähe von zwei Schulen. Und dann habe ich über den Kiosk halt Zeitschriften bestellt, Computerzeitschriften, alles mögliche. PC Games Hardware war damals sehr heiß und habe mich halt mit, natürlich hier Computerbild ist natürlich auch dabei gewesen, die CT, und da habe ich mich halt reingelesen und irgendwann geguckt, okay, auf was besteht denn eigentlich so ein PC? Ja, mach den doch mal auf. Und ich meine, mehr als kaputt machen kann ich ja nicht und kaputt war er ja schon. Dann habe ich mir halt gedacht, gut, weißt du was, jetzt hast du genug gelesen. Ich glaube, das waren 12 Zeitschriften, die ich mir da reingezogen habe. Also jetzt machst du das Ding einfach mal auf. So, und dann beim Aufmachen habe ich dann gemerkt, ach, guck mal, hier ist die Grafikkarte, guck mal, hier ist das Mainboard, ne, Netzteil und so weiter. Und ja, und so fing das Ganze mit Computer an.
Ja, das ist ja, also ich finde das so faszinierend, weil einerseits hast du da so dein Schulunterricht und dann links die Musik und rechts noch woanders. Und gleichzeitig stößt du dann sozusagen in deinem Alltag, wo du sagst, hier ist irgendwie, da ist mir was wichtig. Entwickelst du dann auf einmal so sehr kreative Ideen, dich dem Thema irgendwie anzunähern und verbringst ja offensichtlich auch sehr viel Zeit, Intensivzeit damit, hast da 12 Zeitungen durchgeforstet und hast dann angefangen, deinen eigenen PC da zu reparieren. So. Also es ist irgendwie so, da tun sich so Gegensätze auf, die irgendwo noch faszinierend sind.
Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich das Unternehmertum von meinem Vater, also das Unternehmertum-Gen, das ich von meinem Vater geerbt habe.
Also das war dann so das erste Mal, dass du, ich sag mal, auch mal über den Konsum hinweg dich mit ganz breit gesprochen IT und Hardware und dem ganzen Informationssysteme, sage ich mal, im allgemeinsten Sinne auseinandergesetzt hast.
Ja, das war tatsächlich so das erste Mal, wo ich so eine Idee hatte von wegen, wo könntest du dich denn eigentlich beruflich hinentwickeln? Ne? Und davor, ich meine, kennen ja viele, bis zu dem Zeitpunkt war immer so, ja, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, eben, das war da so der Moment, wo ich mir gedacht habe, Mensch, dieses Recherchieren und Machen und Tun und auch dieses Erfolgserlebnis, dass du es dann verstanden hast und dann auch noch repariert hast, das war mega. Also für mich war das dann wirklich so ein Moment, wo ich dachte, ey krass, das könntest du tatsächlich mal als Karriereweg nehmen.
Ja, vor allem, ich sag mal gerade mal in dem Alter, ne, wenn du jetzt auch mal den Kontrast hast, erstmal 70 Euro, damit der Typ mal überhaupt den PC aufmacht, plus dann nochmal 300, 400 Euro, um das Ding zu reparieren. Alternativweg, 10 Zeitungen gelesen, aufgeschraubt und selber gefixt, ja, versus die 400 Euro, die du da vielleicht ausgegeben hättest. Also ist ja schon mal ein geiler Move.
Es war tatsächlich damals der Arbeitsspeicher, der RAM.
Ah ja, okay, alles klar.
Genau, und ich bin aber auch zum selben Typen dann gegangen und habe gesagt, hier, ich brauche mal den Arbeitsspeicher. Dann guckt er mich an und sagt, der, okay, woher weißt du, dass der passt? Und ich sage, ja, das sind ja hier die Taktraten, ja, und ne, die Zeiten. Das ist der Slot, den habe ich ja in meinem Rechner und ja, das hätte ich dir jetzt gerne. Was kostet das bei dir? Er hat gesagt, wie hast du das rausgefunden? Du warst doch erst vor einem Monat oder was bei mir. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich eingelesen. Sagt er, oh, krass, Okay. Ja, dann hat er mir das Ding verkauft.
Das hat wahrscheinlich selber nicht mehr als 70 Euro gekostet. Ne? Das heißt, das Investment war dann...
Irgendwie so, ja.
Nice.
Ja, und dann lief das Ding wieder. Und ich war so happy, also dieser Moment, wo du den Rechner anmachst und der geht, ja, wo du es selber referiert hast, da dachte ich, boah, da bist du riesengroß gewesen. Da habe ich gesagt, ich kann alles, alles, völlig egal, was es ist.
So, und jetzt mit Blick auf deinen Lebenslauf hast du ja dann auch deine Idee umgesetzt. Ich habe gesehen, du warst ja tatsächlich auch eine Zeit lang dann bei Lenovo in Taiwan, habe ich es richtig gelesen. Und hast da dann auch in so einer relativ technischen Rolle eine Zeit lang gearbeitet, oder? Was hat dich da motiviert, da anzugehen?
Genau, das war der Field Engineer, ja. Warum Taiwan? Also erstmal muss man dazu sagen, ich bin ja der Abbrecher vom Herren. Ich habe ja dann 2007 habe ich so einen kleinen PC-Laden gefunden. Der hat gerade neu aufgemacht. Und der hat für die Sommerzeit eine Aushilfe gebraucht im Laden. Und der das Ding mit aufbaut, mit dem Verkauf ein bisschen steht und ne, die Regale ein bisschen schön macht und so weiter. Und dann habe ich da angefangen für 400 Euro, glaube ich. Und da habe ich über den Sommer gearbeitet. Und dann sagte der Besitzer irgendwann, Mensch Martin, komm, wir machen mal einen Ausflug. Dann sind wir aufs Schiff. Ich glaube, nach Helgoland sind wir dann gefahren. Und im Restaurant hat er mir dann einen Umschlag gegeben und da drinnen war dann mein Ausbildungsvertrag. Das war dann 2007. Den habe ich dann 2,5 Jahre gemacht, hatte echt gute Noten. Aber kurz vor früh habe ich gedacht, ja, ob ich jetzt diesen Schein da habe, dass ich eine Ausbildung habe oder nicht, bockt jetzt kein Mensch. Mich zumindest nicht. Und da war ich den Sommer vorher in Taipei zu Besuch bei meinem Cousin. Und da hat gerade das, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Shopping Center hieß, Guangzhou irgendwas, hat dann da gerade eine große Anzeige gehabt für Field Engineer.
Ah ja.
Und da habe ich aus Spaß einfach mal eine E-Mail hingeschrieben und gesagt, du, ich hätte Bock, komm aber aus Deutschland, wie sieht denn das aus mit Visum? Ja, dann kam da aber ein halbes Jahr nichts. Und dann irgendwann kam eine Mail und hat gesagt, möchtest du mal einen Skype-Call machen?
Kurze Rückfrage. Die Sprache hattest du wahrscheinlich schon mit ausgewiesen, dass du die sprichst, oder wie war das?
Nee, meine Eltern und ich, wir sprechen Kantonesisch.
Okay.
Und Mandarin habe ich dann dort gelernt, in einem Crashkurs.
Okay. Ja.
Aber die haben gesagt, kein Ding, wenn du Englisch sprichst und Kantonesisch verstehen wir ja auch so ein bisschen, ne? Ist ja so ein Dialekt. Komm mal her, würden wir machen mit dir.
Okay, krass.
Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, brauche ich jetzt mal eine Ausbildung. Ich meine, da habe ich einen Job, schick's nach Taiwan, kriegst gutes Geld. Mach mal. Ausbildung abgebrochen, ja, ein halbes Jahr vor Abschluss und dann nach Taiwan. Und habe dann dort als Field Engineer für Lenovo für dieses, also betreuend für dieses Shopping Center, das ist, ich glaube, 6 oder 7 Stockwerke ist es gewesen. Das ist eines der größten Tech-Shopping Malls in Taipei, ja, wo du dann alles Mögliche betreut hast, von Server bis hin zu Kassensystem.
Ah ja, krass. Ich reflektiere gerade über meinen eigenen Auslandsaufenthalt dabei. Ich war auch mal eine Zeit lang in China und dann später auch in Südafrika. Und China war für mich auch so komplett so unbeschriebenes Blatt. Ich bin da hingefahren, Shanghai, da war ich dann für 6 Monate. Und ich hatte da tatsächlich, also für mich war das ein kompletter Sprung ins kalte Wasser an der Stelle. Also ich kannte dort niemanden, die Sprache konnte ich natürlich auch überhaupt gar nicht. So einen Praktikumsplatz bei Volkswagen bekommen, durch einen glücklichen Zufall im Prinzip. Und hat aber gedacht, irgendwie großes Abenteuer wird schon schief gehen, so ungefähr. War aber im Prinzip der krasse Computer-Nerd. Da habe immer zu Hause gesessen, auch genauso wie du gerade beschrieben hast, so meine WLAN-Partys, WLAN gab es noch nicht, meine normalen LAN-Partys, ja, mit den Kack-Netzwerkadaptern und so weiter. Bin dann zum ersten Mal da hingekommen und dann hat sich da so eine Welt aufgetan. Das war für mich erstmal schwer zu, wie soll ich sagen, überhaupt mal zu verarbeiten, ja. Aber auch war es krass lehrreich, muss ich auch dazu sagen. Wie war das jetzt bei dir? Du hast gesagt, du hattest ja schon noch da Familie. Also es war ja nicht ganz so weit entfernt, aber natürlich doch schon ein krasser Sprung jetzt von, ich war vorher irgendwie im Restaurant bei meinen Eltern und habe meine Schule abgebrochen und habe die Ausbildung abgebrochen und jetzt da Taipei ist ja doch schon mal eine andere Nummer irgendwie, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die erste Erfahrung war, also ich habe ja dann mit meinem Cousin zusammen gewohnt und der war Englischlehrer. Meine erste Erfahrung war so im Restaurant, wo dann das Menü, also die Karte, einfach komplett chinesisch geschrieben war, ohne Bilder.
Sehr gut.
Also ich wusste ja nicht mal, wo hören die Vorspeisen auf, ne, und wo fängt das Dessert an.
Das ist der Kulturschock dann an der Stelle, ja.
Genau, und dann ist irgendwann mal ein Kellner mir vorbeigelaufen mit, ich glaube, das war eine Nudelsuppen. Und dann habe ich gesagt, ja, das hätte ich gern. Und das hat er verstanden. So, und das war so das Erste, ne, und dann habe ich auch gemerkt, okay, um hier zu überleben, und die Taiwanesen sind halt auch noch nicht so weit mit Englisch, um hier zu überleben, musst du die Sprache lernen. Also habe ich mich an der Universität von Taipei registriert für so einen Mandarin-Crashkurs.
Okay.
Genau, wo du dann 30 Wörter am Tag reingekloppt kriegst, die du dann auch schreiben lernen musst. Ne? Also, weißt du, bei den Chinesischen ist es ja, jedes Wort ist ein Zeichen und nichts wiederholt sich. Und das war hart.
Das ist anspruchsvoll. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang auch durch den Auslandsaufenthalt selber auch Chinesisch versucht zu lernen. Ich behaupte, dass es mir besonders gut gelungen ist. Also, aber ich kenne die Herausforderung dabei.
Ja.
Das ist schon tough. Hast du das parallel gemacht, diesen Crashkurs zu deinem Job dann als Field Engineer? Oder wie sah das aus?
Ja, wir haben auch noch so extrem lange Arbeitszeiten irgendwie gehabt, ne? Also 8 Stunden dann im Vertrag, aber du warst locker bei 10 bis 12.
Ach krass, okay.
Ja. Und dann abends noch für 2-3 Stunden nochmal in die Schule gesetzt. Ne? Also war schon nicht ohne.
Okay, also viel Zeit mit Cousin und Familie war dann wahrscheinlich nicht drin. Ne?
Nee, außer am Wochenende. Am Wochenende haben wir dann halt unseren Scheiß gemacht.
Sehr gut, okay. Gut, jetzt haben wir über sozusagen du hast die IT für dich entdeckt, über deine Gaming-Leidenschaft im Prinzip, hast dann mal so einen ersten Vorstoß gewagt Richtung Lenovo, warst da in dieser Mall Field Engineer. Hat ja bisher erstmal noch überhaupt gar nichts mit Vertrieb zu tun. Jetzt kennen wir beide uns ja auch schon ein paar Jahre und seitdem ich dich kennengelernt habe, da warst du erst in der Sales Engineering Rolle, inzwischen bist du Country Manager. Also irgendwann kam da mal dieses vertriebliche Thema mit rein. Wann kam das?
Ich muss ehrlich dazu sagen, Vertrieb war immer genau das, was ich nicht machen wollte, weil ich so viele Horrorgeschichten über den Vertrieb gehört habe. Ja, mit dem Forecasten und Burnouts und ne, ich habe Freunde, die haben damals im Vertrieb gearbeitet, auch in der Versicherung. Wir waren mal über einen Wochenendtrip in Holland und bei dem einen Kumpel hat das Handy geklingelt, aber weil es der Wecker war. Ja, und er ist im Halbschlaf rangegangen und hat gesagt, hier Zürich, bla bla und so weiter. Habe ich ihn angeguckt, ich dachte, ey, das war dein Wecker, was ist mit dir los? Wir sind im Urlaub, weißt du? Und er ist tatsächlich wie so an so einen Business-Call gegangen und ich habe gedacht, boah, als Vertriebler, das muss ja Hölle sein. Ja, und auch immer diese ständige Angst, gefeuert zu werden, weil deine Zahlen nicht stimmen, habe ich auch so oft gehört. Wo ich mir dann natürlich gedacht habe, nö, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, ich mache meine Arbeit und ich mache sie gut, aber ich muss mich da jetzt nicht irgendwie an irgendwelchen Zahlen messen. Um auf deine Frage zu antworten, dieser Sprung in den Vertrieb ist im Support tatsächlich aufgekommen. Weil im Support hast du ja eigentlich nur Kunden, die hier unzufrieden sind. Du hilfst ja denen, die ein Problem haben, ja, die aber bereits deine Lösung haben und bereits ein Problem haben. Und es war für mich auch ein bisschen eintönig, immer nur ne, Tickets bearbeiten, E-Mails schreiben, Tickets bearbeiten, sodass du irgendwann ist das auch so eine wiederholende Arbeit gewesen. Sodass ich mir da irgendwann Gedanken gemacht habe, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja, Jobwechsel würde jetzt wieder anstehen, weil ne, das ist so monoton und habe ich alles drauf. Technischer Horizont ist auch nicht mehr erweitert worden. Was kann ich denn jetzt machen? Ja, meine damalige Freundin, die hat gesagt, ich meine, gut, sie muss das ja eigentlich sagen. Sie meinte, du bist so eine likable Person. Ja, habe ich auch gesagt, musst du natürlich sagen als meine Freundin. Also ich meine, versuch doch mal mit Vertrieb. Und da hat sie mir auch den Einblick gegeben, sie meinte, im Vertrieb hast du ja schon vorher das Helfen. Du machst ja nicht nur einfach nur einen Verkäufer, Hauptsache den Deal kriegen und die Provision einsacken, sondern du kannst da auch anders rangehen, indem du sagst, ich möchte jemandem helfen, beziehungsweise ein Problem lösen. Ja, und das ist dann so da, wo ich gesagt habe, okay, können wir mal probieren. Und zufälligerweise wurde ich dann tatsächlich auch von einem Headhunter angeschrieben und hat gefragt, hier, Inside Sales Rolle, hättest du nicht Lust? Nee, nicht Inside Sales, SDR, Sales Development Rolle.
Okay, klar, die Begrifflichkeiten sind, ich glaube, je nach Unternehmenskultur durchaus synonym, manchmal auch nicht synonym. Ich habe Inside Sales auch schon als SDR-Äquivalent mitbekommen.
Ja, genau.
Bei meinem ersten Arbeitgeber war Inside Sales so eine Art, die machen so Ausschreibungsbetreuung, das war dann Inside Sales. Also ich bin vollkommen bei dir, je nachdem, wie man sich das so intern nennt. Ich habe ja vorhin vom kalten Wasser gesprochen, jetzt also SDR, das heißt da Kaltakquise, E-Mails, Anrufen und so weiter. Das ist ja schon hart.
Volles Programm. Es war so, ich glaube, die ersten 5 oder 6 Tage waren so, ja, so funktioniert Salesforce, so funktioniert unser System. Das ist so unser Produkt. Ich meine, das Produkt war Hardware-Verschlüsselung, also Festplattenverschlüsselung, recht simpel. Dann hieß es, hier hast du die Liste von, ich weiß nicht, 600 Leads aus dem letzten Jahr. Was du jetzt machst, ist, du rufst jeden Einzelnen an und versuchst sie nochmal für die Lösung zu begeistern, beziehungsweise guck mal in die Notizen, da steht, ob die schon mal mit uns gesprochen haben, wollen die Follow-up. Das war aber sehr rudimentär. Ne? Manchmal stand da nur drin, looking for follow-up. Ich so, okay, geil, von wann, für wann, wer ist das, was macht der eigentlich? Und da habe ich mir damals ja schon die Gedanken gemacht, so, ja, du rufst jetzt irgendwelche Leute an, aber hier steht doch gar nicht, wer das ist. Also was macht denn der? Ist das der CEO? Ist das ein Werkstudent? Ist das ein Programmierer? Weil wenn ich da mit einer Festplattenverschlüsselung zu einem Programmierer gehe, der wird sagen, was soll ich damit? Ja, und da habe ich ja damals schon angefangen zu fragen, mein damaliger Chef und heute auch Mentor, wo ich ihn gefragt habe, ja, coole Liste, danke, aber wer ist das? Ja, was mache ich damit? So, und das waren so meine ersten, ja, 6 Monate, ja, die ersten, also Hut ab vor den ganzen SDRs, das ist ein echt harter Job.
Damit wird ja dein CV ja nochmal facettenreicher. Wie gesagt, ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir beide haben uns ja kennengelernt, da warst du in der Sales Engineering Rolle. Jetzt hast du ja im Prinzip dann, bist ja über die Technik gekommen, dann in den Hardcore-Vertrieb und dann geht es immer noch weiter. Und ich glaube, die Erfahrung, die du da in dir vereinst, ist ein relativ ungewöhnliches Profil, zumindest wenn ich jetzt auf mein Umfeld schaue, auf die Menschen, die mir begegnet sind in meiner Karriere. Ja, dass man diese Stationen so mitgenommen hat, wie du es jetzt getan hast, ist schon ein ziemlich einzigartiger Weg. Also finde ich richtig stark, dass du dich dann auch, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, auch mal so ein Stück weit von deinen technischen Fähigkeiten, die du ja schon aufgebaut hattest und auch die Affinität zur Technologie, den hast du ja mit der relativ simplen Festplattenverschlüsselung erstmal ein bisschen zurückgestellt und bist dann in diesen vertrieblichen Kanal rein und hast dich darauf eingelassen. Und bist dann augenscheinlich ja deinen Weg dann da weitergegangen. Und was war dann für dich der nächste Meilenstein, nachdem du gesagt hast, okay, SDR, what's next?
Nach SDR war dann, ne, wir hatten damals einen Channel oder einen Salesmensch bei uns, der auch Channel mitgemacht hat. Der ist aber leider langzeitkrank geworden, so dass mein Chef mich dann damals gefragt hat, hast du nicht Bock, mehr zu machen? Ja, aus dem Inside Sales raus und ab in den Field Sales. Klar, habe ich natürlich angenommen, mit der Prämisse, um zu sagen, nochmal, hier, pass auf, ich habe das vorher noch nie gemacht, ne? Das einzige Commitment, das ich dir geben kann, ist meine 100%. Aber ob das nachher reicht oder ob wir hier erfolgreich sein werden, das musst du für dich dann abwägen, ob das reicht. Und er hat gesagt, nee, lass das machen. Und wie gesagt, der hat mich dann da auch gechallenged und hat mir verdammt viele Dinge mit in dieses Vertriebsleben dann mitgegeben. Ne? Vertriebsstrategien, Salesbücher, Hörbücher, hat er mir alles mitgegeben, habe ich natürlich immer mitgenommen, sodass ich irgendwann aus dieser Rolle rausgewachsen bin. Und in dieser Rolle habe ich dann auch das erste Mal Sales Engineer gehört. Und damals hatten wir einen Sales Engineer oder einer der Sales Engineers, der hat tatsächlich eine Demo nach Skript gegeben. Also der hat umgeblättert. Ja, du hast tatsächlich in seinen Calls gehört, wie der umgeblättert hat. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, sag mal, was ist eigentlich dein Job? Hat er gesagt, ich bin Sales Engineer. Dann habe ich gesagt, ja, sag mir mal nicht, wie das heißt, dann erklär mir das mal, ja. Und dann hat er mir den Sales Engineer oder Pre-Sales Engineer hieß es damals, PSE, Pre-Sales Engineer, hat er mir das erzählt. Dann habe ich gedacht, boah, das ist der Rockstar-Job. Das ist der Job, den du willst. Ja, weil du verbindest ja so diesen technischen Nerd in dir, aber auch mit dieser hungrigen Sales-Person. Ja, dass du sagst, geil, irgendwie bist du nicht nur der Sales-Hampelmann, der hier um die Ecke kommt und sagt, ich will eine Unterschrift, sondern du kannst tatsächlich auch der Trusted Advisor sein. Ja, wo du sagst, cool, wir können uns auf technischer Augenhöhe unterhalten.
Also mega gut. Und jetzt hast du gerade erwähnt, der Mentor, wenn ich dich richtig verstehe, der hat dir dabei Unterstützung gegeben, dich weiterzubilden. Du hast gerade gesagt, der hat dir Bücher gegeben, Hörbücher und keine Ahnung, was noch für Content. Gibt es also für dich so ein Buch, ein Content-Piece, ein Videokurs, whatever, der für dich so prägend war, dass du sagst, hey, der hat mich, da habe ich richtig was mitgenommen?
Nee, ich habe tatsächlich von jedem irgendwie was mitgenommen, tatsächlich. Also er hat mir, warte mal, ich habe die Bücher tatsächlich sogar noch. Aber das sind so die ersten beiden, die er mir gegeben hat. Und Daniel, wenn du jetzt zuhörst, vielen lieben Dank. Wir haben The Challenger Sale.
Yes.
Kennt natürlich jeder. Und das war so das allererste Buch, das er mir gegeben hat, war Predictive Prospecting. Und die haben mir unheimlich geholfen. Und Matthew Dixon, der hat auch jetzt auch dieses andere gehabt. Das höre ich mir gerade aktuell an. The Jolt Effect.
Ah ja, Jolt Effect, ja.
Genau, richtig gut.
Steht tatsächlich auch noch auf meiner Liste. Ich habe noch nichts reingelesen, aber wenn du sagst, es lesen sie mal, dann werde ich direkt mal priorisieren, ja.
Das sind tatsächlich die ersten beiden Bücher, die ich, was Sales oder Vertrieb angeht, gelesen habe.
Alright. Und jetzt wurde dir also die Rolle des Pre-Sales-Engineers irgendwie so schmackhaft gemacht. Du hast für dich erkannt, hey, das könnte es doch sein, da gehöre ich hin. Und jetzt, wenn man jetzt deine Autobiografie anschaut, deine Biografie anschaut, dann ergibt es ja auch vollkommen Sinn, ne? Erst diese technische Affinität, dann die vertrieblichen Sachen und wo du auch gesagt hast, irgendwie ist es interessant und jetzt die Kombination aus beidem, let's do it. Beim Wechsel in die Sales Engineering Rolle, was waren dann denn da die Herausforderungen?
Komplexe Dinge einfach zu erklären. Und das habe ich sehr früh gemerkt, in der Sales Engineering Rolle nicht mit der Feature Shotgun zu schießen. Ich habe es sehr oft gesehen und dann natürlich auch gelernt, ja, einfach relevant zu sein. Ja, wenn du deine Demo gibst, dass sie relevant ist. Ich meine, ganz simpel gesagt, wie beim Autokaufen, ne? Du gehst zum Autohändler und sagst, ich habe eine sechsköpfige Familie und muss damit Reisen fahren und plötzlich kommt er mit einem Zweisitzer Porsche um die Ecke. Da denkst du auch, was soll das denn?
Ich find's ja super. Du sagst es mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, so, hey, die Feature Function Shotgun, die zieht nicht, ich muss relevant sein. Und die Erkenntnis kann ich natürlich zu 100% unterschreiben und gleichzeitig rausgucken in den Markt, wenn ich mir Demos anschaue, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, wenn ich mir Pitches angucke. Im ganz, ganz großen Fall ist es so, dass die Menschen das, was wir gerade diskutiert haben, unterschreiben und sagen, ja, natürlich, ich muss relevant sein und Feature Function ist nicht the way to go. Und trotzdem sind dann die gleichen Menschen, wenn sie dann tatsächlich in dem Szenario sind, packen dann trotzdem ihre Feature Function Shotgun aus. Was glaubst du, warum das ist?
Die Angst, so ein bisschen. Ich habe das beobachtet. Ich habe auch schon echt Sales Engineers gesehen, die auf Papier echt gut waren. Und wenn es dann tatsächlich in so eine Demo ging, dass sie dann wirklich dann plötzlich wie so ein Roboter einfach alles gezeigt haben. Ja, obwohl der Kunde ganz spezifisch vorher sein Pain oder sein Use Case gesagt hat und die den so schnell abgefrühstückt hättest in, keine Ahnung, 10, 15 Minuten in der Plattform, dann hättest du den Kunden so getroffen und abgeholt. Aber dann kommt, und ich glaube, es kann auch ein bisschen so die Angst sein, zu sagen, ich verpasse hier irgendwas. Ich habe Angst, dass der Kunde dieses eine Killer-Feature, das wir eigentlich haben, was uns so unterschiedlich macht von den anderen, nicht mitkriegt. Obwohl es in diesem Moment eigentlich irrelevant ist. Ja, und ich verstehe das. Ich verstehe das, weil ich habe das natürlich am Anfang auch gemacht, wo ich dachte, ey, kennst du eigentlich, ne, du wolltest jetzt hier ein SUV haben, aber kennst du eigentlich schon unseren 800 PS Porsche? Den muss ich dir trotzdem zeigen. Ich weiß, du willst ein SUV, ich zeige dir trotzdem den 800 PS Porsche.
Ja, der Vergleich ist natürlich sehr anschaulich. Und wie kam diese Erkenntnis, dann dich selber zu disziplinieren und den Porsche einfach mal nicht zu zeigen, weil du weißt, der ist nicht relevant? Hat dir da jemand auf die Finger gehauen und hat gesagt, böser Martin, oder war das aus dir selbst heraus?
Ja, das war damals ein Chief Information Officer, der mich unterbrochen hat und der gesagt hat, ich habe noch 10 Minuten und die 5 Minuten, die du jetzt gerade investiert hast, hätte ich auch ein Klo runterspülen können. Weil das, was du mir gezeigt hast, interessiert mich gar nicht. Obwohl ich dir gesagt habe, was mich interessiert. Also reiß dich jetzt mal zusammen und zeig mir bitte, worum ich dich gerade gebeten habe.
Krass.
Und Das war der Kunde. Und das ist aber ein mega Feedback, weil er dir genau gesagt hat, was du falsch gemacht hast.
Ja.
Also entweder ne, legst du dich ins Bett und heulst und sagst, oh, der hat mich jetzt dumm angemacht. Oder du nimmst das und lernst daraus. Und das habe ich gemacht. Ja, ich habe gedacht, okay, das war jetzt tough, keine Frage, weil der war echt, das war so ein Bundeswehrtyp, ja.
Ja.
Und das war echt tough. Und ich habe gesagt, ja, aber er hat recht. Er hat dieses Feature gar nicht angefragt. Sondern auf der Seite hat er gefragt. Und ich bin aber in die andere Richtung gelaufen. Also habe ich gesagt, okay, gib mir nochmal kurz 10 Sekunden, ich muss mich nochmal sammeln. Und dann bin ich auf das eingegangen, was er gesagt hat. Klar, war nicht perfekt. Er hat am Ende gesagt, war aber schon mal besser. Er hat gesagt, war jetzt nicht perfekt, aber schon mal das, was ich zumindest sehen wollte. Und er hat gesagt, wenn du daran feilst, dann wird das nochmal richtig gut.
Also diesen Moment, den du gerade beschreibst, boah, ich glaube, ich könnte das an 2 oder 3 Händen abzählen, dass ein Mensch auf der Kundenseite so ein Feedback gibt. Passiert extremst selten, meine Erfahrung zumindest. Gleichzeitig, wie du ja richtig sagst, wie oft kommt es überhaupt vor, dass Kunden uns zu der Art und Weise, wie wir arbeiten, überhaupt mal Feedback geben? Das passiert praktisch nie. Also vielleicht war in dem Moment natürlich unangenehm, aber für dich auch, ich sag mal, ein guter Input, der dir natürlich dann sofort geholfen hat und dich selber zu hinterfragen. Also richtig, ich meine, wann bekommen wir so ein Feedback mal von unseren Kollegen? Auch das passiert ja extrem selten, würde ich mal behaupten, ja.
Genau, und sowas, unter anderem sowas versuche ich bei uns gerade ein bisschen einzubauen.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ey Martin, lass uns mal einfach darüber unterhalten, weil ich glaube, dass du da einfach sehr viele Dinge für dich einerseits selbstverständlich erachtest, wo ich sage, ich glaube auch daran, dass es die richtigen Wege sind. Und trotzdem, wenn ich so das mal spiegle mit der Welt, die da draußen stattfindet, dann passiert das so selten. Und das ist ein sehr konkretes Beispiel, wo man ja auch einen Unterschied machen kann, wenn man, wie du ja jetzt auch, in einer Führungsposition bist. Und ich würde jetzt mal noch interessieren, jetzt warst du ja einige Jahre Sales Engineer und hast dann die Möglichkeit bekommen, einen weiteren Schritt zu gehen. Nimm uns mal ganz kurz mit, wie kam es dazu, dass du dieses Angebot bekommen hast?
Gut, bei Simulate sind wir relativ wenig Leute. Um es genau zu nehmen, sind wir bis vor kurzem zu zweit gewesen und dann nur noch ich alleine. Mein Vorgänger, der ist gegangen und dann haben wir Ersatz gesucht. Und in der Zwischenzeit, ich meine, gut, ich habe es davor schon gemacht, in einem kleinen Team, gerade mit zu zweit, ziehst du nicht den Hut auf und sagst, jo, hier, ich bin nur SE. Ne, alles andere ist mir egal, sondern du machst halt auch andere Dinge. Und als der Kollege gegangen ist, hat mich das Management gefragt, kannst du das bitte erstmal so übernehmen? Also kannst du alle Operationen in der Dachregion einfach mal übernehmen, bis wir jemand Neues finden? Habe ich dann gemacht und es lief gut. Es lief wirklich gut. Es hat mir auch echt Spaß gemacht. Und eines Abends, ich glaube 22 Uhr war das, ruft mich der CEO an und sagte, wir suchen doch keinen Country Manager mehr. Dann habe ich gedacht, ja super, was machen wir jetzt? Dann sagte, wir haben schon einen. Ich sage, okay, wann fängt denn an? Wer ist denn das? Gib mir mal einen Namen, ich gucke auf LinkedIn. Ja, war natürlich ein bisschen angepisst, weil ich nicht gefragt wurde, ob ich ihn gerne als Country Manager hätte. Und dann sagt er, nee, den haben wir schon. Und ich so, okay, andere Region. Und das hat bei mir echt gedauert. Ne? Dann sagt er, nein, du Idiot, du bist jetzt der Country Manager. Und ich sage, wie, ich bin der Country Manager. Und sagt, ja, was hast du denn in den letzten 6 Wochen anders gemacht? Das ist ja das, was du gemacht hast. Und ich sage, okay, hat er recht, fair enough. Machen wir erstmal für ein halbes Jahr. Gucken wir, ob ich da Lust drauf habe, ob das funktioniert. Gucken wir, ob ich tatsächlich den Erfolg habe. Und im Juli war es dann soweit und es hieß, ja, Erfolg ist da. Wir möchten das Team jetzt weiter ausbauen. Was hättest du noch gern? Natürlich hätte ich gerne eine Assistentin, aber habe ich natürlich nicht bekommen. Aber nein, das Erste, was ich natürlich haben möchte, ist ein SE.
Und das ist auch hier, erzählst du das wieder so selbstverständlich. Also ich könnte mir schon auch SEs vorstellen, die, ich sag mal, in diesem Zweier-Pairing sind. Ne? Da gab es dann vorher den Country Manager, du warst der Dedicated SE. Jetzt geht der Country Manager weg. Ähnliche Situation habe ich tatsächlich auch schon mal erlebt. Und jetzt hast du praktisch gesagt, okay, ich übernehme hier mal so die Dach-Operations für so interimsmäßig. Ne? Man hätte sich ja auch hinstellen können und sagen, ey, Jungs und Mädels, also war nett gewesen, aber also ich bin hier Sales Engineer, das ist meine Rolle. Wenn ihr vertrieblich hier die Pipeline aufbauen wollt und so weiter, dann bin ich raus. So, also das ist einfach nicht mein, das ist nicht mein Style, das macht mir vielleicht nicht so viel Spaß, da bin ich auch nicht besonders gut drin, was auch immer. So hätte man ja auch reagieren können.
Ja, aber da habe ich ja nichts von. Also ich habe ja auch die Chance gesehen zu sagen, cool, ich kann ja noch was dazulernen. Du kannst nochmal eine Seite sehen, die du noch nicht ganz so viel gesehen hast. Und gerade auch dieses Alleinige, ne, dieses First Man on the Ground, dieses, du machst einfach alles. Ja, du machst SDR, du machst Marketing, du machst Channel, also betreust deine Partner, machst den Customer Success, machst den SE, die Demos, POCs und den Abschluss mit Verhandlungen, alles drum und dran. Das war geil, war einfach mega. Also was ich da alles mitgenommen habe, ich bin so dankbar dafür, das alles gesehen zu haben. Ja, und Dinge, die du in der normalen SE-Rolle gar nicht ansatzweise siehst. Ja, wenn Marketing zu dir kommt und sagt, ja, ich habe jetzt noch 6.000 Euro über für Marketing in deinem Bereich, was willst du denn machen? Ja, und dann habe ich natürlich erstmal die Frage zurückgeworfen und gesagt, ja, was, wie viel sind denn 6.000 Euro? Ist das viel? Ist das wenig? Kann ich damit auf eine Messe gehen oder was heißt das eigentlich? Und dann sagt sie, ja, das ist deine Region, musst du erstmal rausfinden. Ja, und dann, ne, ja, okay, was kostet mich so ein Event? Kann ich das mit einem Partner machen? Was ist mit Webinar? Was kostet dieses ganze Organisatorische? Ja, du musst ja auch Reisekosten mit reinrechnen.
Ja, krass.
All das. Und das sind so Sachen, die siehst du vorher als SE einfach gar nicht.
Jetzt kam das Management zu dir an, hat gesagt, okay, der Vorgänger ist jetzt weg. Lieber Martin, übernimm's mal interimsmäßig. Und offensichtlich lief ja diese Interimszeit, die du es dann übernommen hast, war ja dann auf jeden Fall mal gut genug, als dass dann dein Management gesagt hat, vielleicht könnte es einfach unser Country Manager werden, der Martin. Abgesehen davon, dass du da in dieser Interimsperiode den Beweis abgeliefert hast, was glaubst du, hat noch dazu beigetragen, dass die gesagt haben, das ist hier nicht nur, in Anführungszeichen, nur der normale SE Martin, sondern da steckt mehr dahinter?
Dass ich vieles proaktiv gemacht habe, dass ich auch Dinge hinterfragt habe, ja. Und ich bin halt so einer, der, also ich will es halt auch verstehen, wenn das Management sagt, ja, das ist die Preisliste für USA, aber die Preisliste für Deutschland ist genau die gleiche. Dann frage ich halt, warum ist das so? Warum, also, ne, das sind zwei verschiedene Märkte. Zum einen sind es ganz andere Währungen. Warum kriegt Deutschland dieselbe Preisliste genauso wie USA oder Osteuropa? Ja, macht keinen Sinn. Und dann bringen sie natürlich auch ins Nachdenken, weil die auch nicht, haben auch nicht dran gedacht, oh, stimmt, ja, Deutschland könnte vielleicht anders gepreist sein als USA. Ja, manchmal frage ich ein bisschen zu viel und manchmal bohre ich ein bisschen zu tief, dass mir dann die Leute schon sagen, hier, hör auf mit deinen nervenden Fragen. Ja, aber das sind so Sachen, die brauchst du, um das zu verstehen, das, was du machen willst. Ich kann ja nicht blind reingehen und sagen, ja, alles klar, ich leite jetzt meine Region, ohne wirklich zu wissen, wie funktioniert diese Region eigentlich.
Ja, mega stark. Und jetzt hast du ja schon angedeutet, du hast ja auch gewisse Zusagen bekommen, jetzt die Region ein bisschen weiter aufzubauen. Wen darfst du denn jetzt schon in deinem Team begrüßen und was hast du noch für offene Stellen?
Ich habe seit gestern einen mega guten SE eingestellt und das ist der Alex. Also wenn der Alex zuhört, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dabei bist.
Ja,
freue mich mega. Der Alex war vorher mein SE-Manager in meiner vorigen Stelle.
Ah ja, okay.
Und der ist einfach gut. Genau, also SE habe ich jetzt bekommen. Ich suche noch einen Customer Success Manager für die bestehenden Kunden, die er betreut.
Ja.
Ich brauche einen Channel Account Manager, mit dem ich zusammenarbeiten kann, um die Partner zu betreuen. Und ich brauche aber noch einen weiteren Vertriebler.
Ich wollte gerade sagen, so noch eine AI-Stelle vielleicht. Okay, alles klar, bietet sich an.
Ja, genau. Und ich möchte mit diesem Team wachsen und arbeiten und den Markt kaputt machen.
Ja, finde mega gut. Also wenn du jetzt zuhörst und sagst, hey, der Martin, könnte ich mir gut vorstellen, die Leute dürfen dich einfach mal auf LinkedIn anschreiben, hoffe ich, dass es okay ist.
Auf jeden Fall.
Verlinken wir in den Shownotes. Aber vielleicht noch eine letzte Frage dann zu dem Thema und dann würde ich auch sagen, biegen wir in die Zielgerade ab. Was ist denn bei der Auswahl deiner Teammitglieder jetzt da besonders wichtig? Auf welche Dinge achtest du?
Dass ich ein sehr breites Team habe im Sinne von Persönlichkeit. Also ich kann jetzt nicht 5-mal den Martin haben, weil dann, das passt nicht. Ich brauche von jedem etwas und ich brauche aber auch jemanden, der einfach ins Team passt. Ich muss jetzt nicht unbedingt jemanden haben, der schon seit 100 Jahren in der Cybersecurity ist und die ganzen Compliance-Dinger kennt und jedes kleinste fachchinesische Wort, sage ich jetzt mal, sondern eher die Persönlichkeit brauche ich. Ja, ich brauche tatsächlich die Person und da sehe ich auch oft den Fehler bei vielen anderen Hiring-Managern, dass die immer den perfekten Kandidaten auf Papier suchen, aber nachher passt das im Team nicht. Weißt du, ich meine, du kannst den weltbesten Spieler haben in deinem Team, aber wenn der ein Arschloch ist, dann machst du das ganze Team kaputt. Also diese Team-Dynamik, ne? Da gab es ja von, wie hieß denn der, Ole Gunnar Solskjaer, gab es mal ein Statement, das fand ich ganz witzig oder ganz passend. Ich habe lieber ein Loch im Team als ein Arschloch im Team.
Ja, schönes Wortspiel, ja.
Und das trifft tatsächlich zu. Also die Soft Skills müssen da sein, alles andere kannst du coachen, alles andere kannst du lernen.
Dann besten Dank dafür. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich. Und für mich ist ja tatsächlich, du kennst dich in der Cybersecurity gut aus, du bist da schon seit vielen Jahren. Ich habe tatsächlich nie das Privileg gehabt, Cybersecurity, Software oder Hardware oder sonst irgendwas in die Richtung zu verkaufen. Und ich gucke so von außen auf diese Industrie und auf diese Kategorie und frage mich immer, was ist eigentlich der größte Hebel aus dem Grund oder was ist der wichtigste Grund, warum Unternehmen zum Beispiel in Cybersecurity Software investieren? Weil wahrscheinlich, das ist jetzt meine Unterstellung, Cybersecurity Software wird vermutlich nicht, wenn ich jetzt morgen die einsetze, meinen Umsatz um 5% steigern oder meine Prozesse um 20% effizienter machen oder was auch immer irgendwie der Hebel ist. Was ist der Wirkungshebel von Cybersecurity Software? In zwei Sätzen.
Boah. In zwei Sätzen, ist nicht so einfach. Es gibt verschiedene Ansichten. Ja. Es gibt welche, die sagen, proaktiv geschützt zu sein. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, muss ich wegen Compliance-Gründen? Also Cybersecurity ist ja so breit getreten. Das ist ja nicht nur, ja, ich habe eine Firewall und ich habe ein Antivirenprogramm fertig. Sondern du hast ja Offensive Cybersecurity, du hast Defensive, dann hast du Proactive und Reactive, Backup. Also das ist wirklich alles, was, also wie als würdest du meine Mutter fragen und sagen, was macht eigentlich dein Sohn? Und die sagt, der arbeitet in der IT. Von daher schwierig in zwei Sätzen zu sagen.
Du, ich hab ja erwartet, dass du sowas sagst wie der Hauptgrund, warum Menschen Cybersecurity Software kaufen, ist, weil sie Angst haben. Ich dachte, dass das vielleicht deine Antwort ist.
Das kommt aufs Produkt an, natürlich. Wenn du dein Antivirenprogramm hast oder ein IDA in dem Sinne, dann ist es tatsächlich, um zu sagen, okay, Checkbox, ich habe A, Angst, richtig angegriffen zu werden und B, ich muss das erfüllen.
Okay. Das ist nochmal ein Thema für eine zweite separate Folge, da können wir da nochmal reingehen.
Ja, auf jeden Fall. Und an alle Seller oder Verkäufer da draußen für Cybersecurity, wenn ihr mit Angst verkaufen geht, dann seid ihr echt nicht gut. Sorry, aber.
Okay, alles klar.
Verkauft nicht mit Angst, ja, sondern anders.
Und dann bin ich froh, dass wir dieses Klischee zumindest an der Stelle vielleicht oder das Klischee, was ich im Kopf hatte, aufräumen konnten. Danke dafür. Du, Martin, ich finde es mega cool, dass du dich bereit erklärt hast, hier mal dazu zu kommen. Wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt schon einige Zeit und ich habe jetzt auch wieder was Neues von dir gelernt. Und insbesondere hoffe ich, dass natürlich unsere Zuhörenden hier vielleicht ein bisschen was von deinem Mindset mal aufsaugen konnten, vielleicht sich an der einen oder anderen Stelle inspiriert fühlten von der Art und Weise, wie du an diese für dich ja herausfordernden Situationen durchaus rangegangen bist. Ich glaube, da gibt es eine Menge zu lernen und von daher bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu sagen, danke, dass du da warst, Martin.
Vielen lieben Dank, Tim.
Das war Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show und hinterlasse uns eine Sternebewertung in deinem Podcast-Player. So können auch andere von dieser Folge profitieren. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.